Hallo und herzlich willkommen zu Energiegedöns, dem Podcast der Stadtwerke Lemgo. Mein Name ist Tobias Schönhoff und wie immer habe ich einen Gast eingeladen und ich freue mich sehr, dass du kommen konntest. Das ist Norbert Maas, mein Kollege aus der Technik. Ich habe gerade gesagt, Fernwärmetechniker ist nicht ganz richtig, Norbert.
Nein, also ich bin vom Berufsbild Heizungs- und Lüftungsbauer und ich war, bevor ich zu den Stadtwerken gekommen bin, 14 Jahre im Handwerk tätig, auch im Kundendienst und bin jetzt seit 33 Jahren bei den Stadtwerken in dem Bereich Fernwärmehausstationen tätig.
Und du hast so den inoffiziellen Titel Fernwärmepapst, habe ich zumindest schon gehört. Ist das etwas, womit du dich verbinden kannst oder ist das zu groß?
Das gefällt mir ganz und gar nicht.
Du bist schon derjenige, der gerufen wird, wenn es Probleme bei den Übergabestationen gibt oder überhaupt in der Wärmeverteilung. Das ist schon richtig.
Ja, das ist schon richtig. Man lernt die Handwerker, ich sage mal so, bei der Inbetriebnahme von Fernwärmestationen schon mal kennen, falls das auswärtige Firmen sind. Und dann tauscht man sich aus und teilweise wird man dann auch wieder kontaktiert, wenn es im Nachgang noch irgendwie was zu korrigieren gibt in der Einstellung und so weiter.
Ich nehme ja an, dass du viel in Lemgo rumkommst, Norbert, weil ja Hausübergabestationen überall in Lemgo stehen. Was ist da eigentlich dein Lieblingsort oder dein Lieblingsgebiet? Wo fährst du gerne hin? Einfach, weil du dich da wohlfühlst.
Also ein Lieblingsort oder Lieblingsgebiet gibt es nicht. Es gibt Unterschiedlichkeiten. Also das Fernwärmenetz, das Primärnetz ist schon eigentlich so, ich sag mal so, das Sympathische. Das Sekundärnetz, das bringt dann immer so teilweise Diskrepanzen mit sich, weil bei dem Sekundärnetz die Hausanlage ohne Wärmetauscher direkt mit dem Nahwärmenetz verbunden ist. Und da gibt es also diverse Sachen, die dann so Störungsursachen hervorrufen können. Zum Beispiel defekte Warmwasserbereiter. Das heißt, dann würde zum Beispiel das Wasser aus unserem Nahwärmenetz direkt in das Trinkwasser gelangen. Das hätte dann zur Folge, dass die Leute dann teilweise mit unserem Netzwasser duschen. Das ist natürlich nicht unbedingt so das, was wir uns wünschen. Auch der Kunde nicht, weil wenn man sich vorstellt, man duscht mit Heizungswasser, das wird dem Anspruch nicht unbedingt gerecht, den man ans Duschwasser stellt, wegen der Einfärbungen und so weiter. Ich würde so das Primärnetz favorisieren, wenn es um das Lieblingsnetz geht, aber da ist die Hausanlage eindeutig durch einen Wärmetauscher von unserem Stadtwerkenetz getrennt und da gibt es also diese Berührung, die ich eben angesprochen habe, nicht.
So, jetzt hast du quasi als Netztechniker auf meine Frage geantwortet. Ich hatte jetzt mehr so im Hintergrund geografisch Lemgo mehr so im Schlossbereich oder bist du gerne am Fluss oder mehr im Wald?
Also wenn ich dann zu den Kundenanlagen fahre oder auch in diese Kundenanlage gehe, bin ich am meisten in den Heizungsräumen, dann kann ich dabei die Landschaft nicht unbedingt genießen. Also das ist auch nicht meine Aufgabe. Also ich sollte mich schon auf die Technik konzentrieren dann.
Du wohnst aber in Lemgo, ne?
Ja, ich wohne in Lemgo.
Ja, genau. Gut, ich werde jetzt auch nicht weiter nachbohren nach einer schönen Stelle. Du hast aber jetzt ja gerade schon von Primär- und Sekundärnetz gesprochen. Das ist erklärungsbedürftig, auch für mich. Was ist da eigentlich genau der Unterschied?
Das Primärnetz und das Sekundärnetz unterscheidet sich, wie ich das eben schon versucht habe zu beschreiben, dadurch, dass bei dem Sekundärnetz die Kundenanlage direkt betrieben wird. Das sind dann Inselnetze. Wir stellen bei diesen Inselnetzen entweder BRKWs oder Wärmetauscherstationen auf, die eine Siedlung dann mit Wärme versorgen. Das sind dann Nahwärmeleitungen, die dort auch in der Erde liegen. Die sind dann nicht mit diesen hohen Temperaturen und Drücken behaftet. Und das ist dann so, dass jeder Kunde dann nochmal die Möglichkeit hat, über eine Regelung, ein Mischventil, die witterungsgeführte Vorlauftemperatur für sein Objekt auszuregeln. Aber letztendlich reduzieren wir schon mal unseren Fernwärmenetzdruck in diesem Bereich auf das notwendige Minimum, also auf Heizungsanlagendruck, klassisch wie bei einer normalen Gas- oder Ölheizung, das im Hause auch so wäre. Und die Temperaturen sind ebenfalls schon mal reduziert, sodass wir da eigentlich nur permanent 70 Grad anbieten, deutlich weniger als im Primärnetz. Und der Kunde dann eben, wie gesagt, über seine witterungsgeführte Regelung und sein Mischventil, was er in seiner Heizungsanlage hat, das auf seine Bedürfnisse unterregeln kann.
An den Punkten wird das Fernwärmenetz zum Nahwärmenetz, weil das einfach nochmal da noch eine Station dazwischen ist. Ne?
Da ist also eine Wärmetauscherstation dazwischen mit den ganzen Regelungskomponenten und Sicherheitseinrichtungen, sodass dieser hohe Fernwärmedruck, den wir im Primärnetz haben, eben nicht in dieses Sekundärnetz gelangen kann.
Was sind eigentlich stadtwerkeseitig die großen Herausforderungen, die sich einem Fernwärmenetzbetreiber so stellen. Also du hast gerade einmal Hydraulik angesprochen, du hast Vorlauftemperaturen angesprochen. Jetzt weiß ich aber, eine Fragestellung, ein Punkt sind immer die Rücklauftemperaturen im Netz. Da würde ich gerne noch mal wissen, was ist es eigentlich? Hängt das miteinander zusammen, die Hydraulik und die Rücklauftemperaturen?
Also wenn wir jetzt zunächst erstmal das Primärnetz betrachten, ist es so, dass wir vertraglich vereinbaren mit dem Kunden, dass wir ihm eine garantierte Vorlauftemperatur liefern. Und wenn denn dieses Ventil der Heizungsanlage aufgeht, wenn Wärme im Gebäude benötigt wird, dass dann die Temperatur, also aus diesem 90 Grad, die Temperatur so weit entnommen wird, dass das Wasser nicht heißer bei Neuanlagen als 50 Grad zurückfließt. Mit einer Einschränkung: bei Warmwasserbereitern können wir das physikalisch nicht anders lösen. Dann lassen wir für den Zeitraum, wo die Warmwasserbereitung läuft, aber nur für den Zeitraum, wo die läuft, lassen wir eine Rücklauftemperatur von 60 Grad zu. Wenn man davon ausgeht, dass so circa 20% des gesamten Energiebedarfs im Haus für die Warmwasserbereitung verwandt werden, dann kann man auch davon ausgehen, dass dieser Zeitraum mit dieser höheren Rücklauftemperatur eben sehr begrenzt ist.
Und wenn jetzt die Rücklauftemperaturen höher sind als 50 Grad, wie du gerade gesagt hast, stellt sich ja erstmal die Frage, wo ist das Problem?
Dieses Problem ist eigentlich da, wenn die Rücklauftemperatur höher wird als 50 Grad, dann passt schon irgendwas von der Hydraulik im Gebäude nicht. Weil das Ziel ist ja eigentlich nicht die Rücklauftemperaturbegrenzung, sondern der Kunde möchte ja eine witterungsgeführte Vorlauftemperatur haben, wie er bei jeder klassischen Heizungsanlage auch erzielen möchte. Und die Rücklauftemperaturbegrenzung ist nur ein Parameter, den wir da verfolgen, damit wir unser Netz und unsere Eigenerzeugungsanlagen wirtschaftlich betreiben können. Unsere Eigenerzeugungsanlagen brauchen Kühlwasser, weil wir eine Kraft-Wärme-Kupplung haben. Diese Anlagen werden mit Rücklaufwasser gekühlt. Und wenn man da utopisch hohe Rücklauftemperaturen zurückbekommt, dann gibt es den klassischen Kühleffekt nicht mehr. Und im schlechtesten Fall schalten die Aggregate wegen Übertemperatur ab.
Das sind ja quasi Motoren, die den Strom erzeugen und bei dieser Stromerzeugung die Wärme produzieren, die wir in das Fernwärmenetz schicken. Und das sind irgendwie die Zusammenhänge, weshalb diese Motoren einfach auch eine bestimmte Rücklauftemperatur brauchen, um überhaupt gekühlt zu werden. Auf wie viel Grad erhitzt so ein Motor das Kühlwasser?
Also da sind wir jetzt schon häufig dabei gewesen, diese Parameter anzupassen. Ursprünglich waren mal 110 Grad im Netz angedacht, sind auch erzielt worden. Und dann ist es reduziert worden auf 90 Grad. Wobei wir im Winter durchaus wieder höhere Temperaturen fahren. Das kommt immer darauf an, welche Aggregate wir dann zum Einsatz bringen.
Das heißt also, die Rücklauftemperaturen, die zurückkommen, wenn die zu hoch sind, ist das habe ich gerade richtig verstanden, ist das also einmal ein Problem für die Motoren, also für die Kraftwerkskopplung. Und es deutet aber auch darauf hin, dass in dem Gebäude irgendwas mit der Hydraulik nicht stimmt. Das wäre ja so ein Nachteil eigentlich dann auf Kundenseite, ne?
Ja, wenn man da mal von ausgeht, dass man, wenn man sich irgendwelche Unterlagen von Herstellern von Heizkörpern dann verinnerlicht, dann kann man diesen Unterlagen natürlich entnehmen, dass ein Heizkörper immer mit einem Temperaturunterschied ausgelegt wird. Also das ist nichts, was die Stadtwerke sich ausdenken, sondern das ist Berechnungsgrundlage für einen Heizkörper. Beispielsweise 70-45, das bedeutet bei minus 12 Grad, damit der Heizkörper die Leistung erbringen kann, die erwünschte Leistung, muss bei minus 12 Grad 70 Grad gefahren werden. Aber der Rücklauf darf dann auch bei minus 12 Grad 45 Grad nicht überschreiten. Und wenn diese Temperaturen eingehalten werden und das, was da die Auslegungsanleitung vorgibt, wenn das eingehalten wird, ist es eigentlich auch kein Problem, dann wird die Temperatur auch nicht überschritten. Wie gesagt, das stellt sich immer so dar, als wenn das Rücklauftemperaturbegrenzungsanlagen sind. Das wird nur zu einer Rücklauftemperaturbegrenzungsanlage, wenn, wie gesagt, die Hydraulik nicht passt. Und sonst hat man, wie eigentlich gewünscht, eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung.
Ich werde häufiger gefragt, wenn ich bei Kunden vor Ort berate, die von Gas oder Öl, so ist das ja meistens, auf Fernwärme umstellen, dann sage ich immer, ja, der Fördergeber, in diesem Fall ist das jetzt ja die BAFA, die verlangt einen hydraulischen Abgleich im Zusammenhang mit der Neuinstallation der Fernwärmeübergabestation. Dann kommt häufig die Frage, hydraulischer Abgleich, das kostet nur Geld aus Sicht des Kunden und was bringt mir doch gar nichts. Hast du da ein knackiges Bild? Also was bringt eigentlich dem Kunden dieser hydraulische Abgleich?
Ich versuche mal den schlechten Fall zu schildern, der häufig vorkommt. Also der letzte Heizkörper im Haus, der entlegenste Heizkörper wird nicht richtig warm. Dann wird die Umwälzpumpe, die in ihrer Einstellung verändert werden kann, wird weiter hochgestellt in ihrer Leistung. Solange bis der letzte Heizkörper warm wird, dann fängt es in den ersten Heizkörpern, die dicht bei der Heizzentrale sind, schon an zu rauschen und an zu pfeifen. Das ist eigentlich so der klassische Fall, den es häufig gibt. Dann wird es zwar warm, aber der Komfort durch diese Geräusche und auch durch den überhöhten Pumpenstrom, den man dann aufwenden muss, durch die hohe Drehzahl und durch die hohe Leistung, die die Pumpe erzeugen muss, braucht sie natürlich auch mehr Strom, als wenn das Ganze in einem vernünftigen wirtschaftlichen Rahmen betrieben wird.
Das heißt, es ist im Prinzip die Wärmeverteilung im Haus, dass die gleichmäßig ist und dass die Wärmeverteilung auch effizienter im Prinzip abläuft.
Ja, da sind wir jetzt einen Schritt schon weiter mit der Wärmeverteilung. Ja. Es geht jetzt einfach nur um die Leistungsverteilung. Also die wird ja nicht verteilt, die wird nur zugewiesen durch die Pumpe. Das Wasser fließt immer daher, wo der geringste Widerstand ist. Da finde ich die Leistungsverteilung nicht so optimal, wenn man dann von Leistungsverteilung sprechen will. Also hier werden erstmal nur Wassermengen verschoben. Die Leistungsverteilung wäre dann ein gleichmäßiges Temperaturniveau in den Heizkörpern. Das wäre dann auch durch einen hydraulischen Abgleich zu erzielen. Das Ziel ist ja eigentlich, das Medium Heizungswasser kontinuierlich während des Heizbetriebes fließen zu lassen. Das heißt, man sollte die Vorlauftemperatur über die witterungsgeführte Regelung so weit senken, dass man es gerade in den Räumen, die man ständig beheizen möchte, ausreichend warm bekommt. Alles andere ist dann so, dass man quasi, wenn man den Vergleich vielleicht so anwenden kann, wenn das Auto zu schnell rollt, gebe ich weiterhin Gas und ziehe die Handbremse, bis ich meine gewünschte Temperatur erreicht habe. Das ist dann ein bisschen unglücklich und unwirtschaftlich. Aber dann muss man sich natürlich auch als Nutzer damit auseinandersetzen, dass man beispielsweise in den Räumen, die man ständig beheizen möchte, das Thermostatventil auf einer ausprobierten Stellung belässt, alles andere der witterungsgeführten Regelung der Heizungsanlage und dem Zeitprogramm, was da drin verinnerlicht ist, überlässt, diese Anlage wirtschaftlich zu betreiben. Das ist dann so ein bisschen ein Umgewöhnungsprozess zu der alten Ölheizung, sage ich mal jetzt beispielsweise, die man vorher hatte, wo man dann immer an dem Thermostatventil aufgedreht hat und zugedreht hat, wenn man Wärme haben wollte oder wenn man keine mehr haben wollte. Das ist wirklich nicht unbedingt die wirtschaftlichste Betriebsweise und also konservatives Denken gegenüber der Energieeinsparung.
Ist es denn so, dass so ein hydraulischer Abgleich einmal ausgeführt ein Leben lang hält? Oder gibt es so Zeitabschnitte, wo du empfehlen würdest, jetzt aus der Erfahrung sowas nochmal überprüfen zu lassen wenigstens?
Also ein perfekter hydraulischer Abgleich, den bräuchte man natürlich nicht alle 2-3 Jahre oder wie auch immer wieder neu machen. Wenn der einmal abgestimmt ist auf das System, dann passt das eigentlich. Das einzigste Problem, was es dabei gibt, ist, dass die Querschnitte in den Ventilen durch diesen hydraulischen Abgleich teilweise doch drastisch reduziert sind und dann durch dieses Heizungswasser, was so ein bisschen Schmutz und Rückstände, Magnetit und so weiter beinhaltet, dass diese Rückstände sich über die Zeit in diesen reduzierten Öffnungen dann ansammelt und ablagert und dass es dann dazu führen könnte, dass die Wassermenge, die vorher dort mal eingestellt war, dann nicht mehr ausreichend fließt. Dem könnte man einfach begegnen, dass man sich einfach diese Voreinstellung, die dort mal vorgenommen worden war, notiert. In der Regel sind das Skalen zwischen 1 und 7, dass man sich diesen Skalenwert notiert und einmal die Voreinstellung wieder auf neutral stellt, die Umwälzpumpe vielleicht noch mal höher stellt, dass mal einmal mit Kraft wirklich alles richtig durchspült wird über eine halbe Stunde. Und dann kann man diese Voreinstellung wieder anhand der Skala auf den eingestellten Wert zurückbringen und die Pumpe wieder auf das gewünschte Niveau oder auf das vorherige Niveau zurückstellen.
Das wäre so ein Reinigungsvorgang, den man vielleicht auch mit dem Entlüften verbinden könnte?
Nee, das Entlüften, das ist ja zweierlei. Also das hat ja mit dem Fluss und den damit verbundenen Schmutz eventuell, hat die Luft im System ja nichts zu tun. Also wenn man permanent Heizungsanlagen entlüften muss, dann passt meistens irgendwas mit dem Ausdehnungsgefäß nicht. Also das ist ein ganz anderes Thema.
Gibt es eigentlich noch etwas kundenseitig, was zu beachten ist, wenn ich auf Fernwärme umstelle? Also ich komme ja in sehr verschiedene Häuser, das sind meistens Bestandsgebäude, in die ich reinkomme. Und dann gibt es da zum Beispiel Einrohrsysteme, Zweirohrsysteme, manchmal Flächenheizkörper, manchmal Rippenheizkörper. Gibt es da ein Ideal, was man für Fernwärme empfehlen könnte?
Grundsätzlich geht das meiste an Heizkörpern in Verbindung mit Fernwärme. Es gibt so Besonderheiten, das sind Konvektoren. Die sind eigentlich sowieso nicht mehr unbedingt zeitgemäß, weil das nicht unbedingt eine Fernwärmegeschichte ist, sondern eine Temperaturgeschichte. So ein Konvektor, der braucht mindestens eine Vorlauftemperatur von 60 Grad, damit es zu dieser Konvektion, zu dieser Luftumwälzung kommt. Und die heutigen witterungsgeführten Regelungen bzw. Niedertemperaturheizungen, ob das Öl, Gas oder Fernwärme ist, die haben eigentlich in den seltensten seltensten Fällen nur noch diese hohen Temperaturen, weil diese hohen Temperaturen natürlich auch Abstrahlungsverluste mit sich bringt und die meisten Komponenten im Gebäude bis auf diesen Konvektor diese Temperaturen gar nicht brauchen.
Wie findest du das denn meistens vor? Findest du Heizkörper vor, die funktionieren, wo du sagst, ja, kann man damit machen?
Ja, in 90% aller Fälle ist das so. Es gibt so Heizkörper, das sind mehr auch so Konvektoren. Das heißt, das Ding stellt sich äußerlich so dar wie ein Heizkörper, aber man sieht, wenn man den Heizkörper näher betrachtet, ist es einfach nur noch ein Blech und hinter dem Blech wird so eine Rohrleitung so im Zickzack hinterhergeführt. Dieser Heizkörper lebt eigentlich auch nur von Konvektion. Da sind wir auch wieder bei den hohen Vorlauftemperaturen. Mhm. Sowas ist natürlich nicht ideal für so ein System. Aber egal, Fernwärme oder Brennwert, das ist überall gleich.
Fußbodenheizung, ist das irgendwie ein Thema, dass die eventuell viel niedrigere Temperaturen bräuchten? Oder?
Wie bei allen neuen Systemen ist das ideal. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Wärmepumpe nimmt oder so, da wäre das auch ein super System, eine Fußbodenheizung dann zu verwenden, weil diese Wärmepumpe ja auch schon in ihrer Temperatur nach oben begrenzt ist. Also da wäre die Fußbodenheizung, die braucht in der Regel irgendwie maximal 40 Grad. Das wäre schon ideal.
Ich habe das jetzt letztens erst in einem sehr alten Haus überhaupt kennengelernt, dass es ein Einrohrsystem gibt. Kannst du das für Laien in einem knappen Satz erklären, was ein Einrohr von einem Zweirohrsystem unterscheidet?
Ein Einrohrsystem, wie der Name schon sagt, ist ein Rohr, was den Heizkörper mit Heizungswasser versorgt. Also es wird an den Heizkörpern ein Rohr vorbeigeführt. Da geht der Vorlauf zum Heizkörper oben rein. Da hat man so Venturi-T-Stücke verbaut. Die sind mit Querschnittverengungen, dass das Wasser zwangsweise, wenn das Ventil aufgeht, über den Heizkörper fließt. Und dadurch, dass hinter diesem Venturi-T-Stück dann wieder ein niedriger Druck entsteht, fließt das Wasser hinten aus dem Heizkörper wieder ab und wird weitergeführt. Also es wird einfach nur ein Rohr zu jedem Heizkörper geführt und am Ende kommt der Rücklauf dann wieder zum System zurück.
Ist das aus heutiger Sicht ein Problem, Einrohrsysteme? Also würdest du quasi immer empfehlen, wenn ein Einrohrsystem ist, das neu aufzubauen?
Ein Einrohrsystem ist eigentlich ein Problem. Das war früher schon ein Problem. Nach kurzer Zeit, nachdem man diese Sparmaßnahme irgendwie mal kreiert hatte, ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass man sehr hohe Pumpendrücke fahren muss, somit Geräusche produziert. Also mit den Einrohrsystemen gab es viele Probleme.
Das heißt, sowas gibt es im Neubau heute auch überhaupt gar nicht mehr?
Nein.
Eine Fragestellung, die mir auch immer wieder begegnet, ist mit der Warmwasserbereitung. Also meistens ist es ja so, dass heutzutage Warmwasserspeicher im Haus vorhanden sind. Da ist eine Frage immer, kann ich das weiterverwenden, so einen Speicher?
Kann man durchaus, wenn der Speicher regelmäßig gepflegt worden ist und wenn der Speicher auch eine Heizoberfläche hat, die eine vernünftige Spreizung bei der Beheizung ermöglicht. Weil wenn ich beispielsweise einen Warmwasserbereiter habe, der 20 Jahre durch meine Ölheizung mit Wärme versorgt wurde, wenn ich den dann übernehmen will für meine Fernwärmeanlage und habe den nie reinigen, sprich entkalken lassen, dann habe ich durch den Kalk so eine hohe Isolierschicht auf dieser Übertragungsfläche, wo das Heizungsmedium dann die Wärme an das Trinkwasser überträgt. Das dämmt so von der Temperatur und das heißt, dann kriege ich überhaupt keinen Temperaturunterschied hin zwischen Vor- und Rücklauf. Die Aufheizphase verlängert sich immens und das ist nicht zu empfehlen. Also man muss gucken, wenn man da, sage ich mal, einen gepflegten, guten Speicher hat, kann man den durchaus verwenden. Aber wenn, was ich häufig vorfinde, 20 Jahre keiner nach diesem großen Behälter geguckt hat und ich will dann eine neue Fernwärmeanlage an dieses System anschließen, ist das sehr kontraproduktiv.
Ist das richtig, dass man eine Fernwärmeübergabestation auch wie einen Durchlauferhitzer nutzen kann? Also dass der Speicher gar nicht notwendig ist?
So kann ich das nicht stehen lassen. Man kann mit einer Fernwärmeanlage im Durchlauferhitzerprinzip Warmwasser machen. Das heißt, man hätte dann einen zweiten Wärmetauscher in dieser Anlage, wo dann das Heizungsmedium die Wärme wieder dem Trinkwasser, was durch diesen zweiten Wärmetauscher fließt, übergibt. Ja. Aber dann müsste man für Spitzenbedarf auch das Wasser puffern. Das heißt, man müsste sich unter Umständen noch einen Behälter dahin stellen, ähnlich wie bei dem klassischen Prinzip, was wir zuvor erwähnt haben, wo dann Warmwasser gepuffert wird.
Also eigentlich auch ein Speicher, ne?
Ja.
Da würdest du sagen, an Speicher kommt man eigentlich nicht vorbei.
Heute ist der Trend so in Mehrfamilienhäusern, dass man so Wohnungsfrischwassersysteme installiert, um dieses Speichervolumen zu reduzieren, weil das ja durch die Trinkwasserverordnung da auch intensiv verfolgt wird. Sprich, die 3-Liter-Regelung, der Inhalt der Rohrleitung darf nicht überschritten werden, sonst müssen dementsprechende Vorkehrungen, Prüfungen und so weiter durchgeführt werden. jährlich. Und um dem da zu begegnen, diesem Hygieneanspruch gerecht zu werden, macht man teilweise dann diese Wohnungsstation, dass jeder in seiner Wohnung dann quasi wie im Durchlauferhitzeprinzip für seine Wohnung, wann was er macht, dann kann man auch auf diesen Speicher verzichten, wenn das nicht für das ganze Gebäude ist, sondern nur für eine Wohnung.
Stichwort Legionellenproblem, ist das das, was du mit dem Hygieneanspruch gerade angesprochen hast?
Ja, die Legionellen sind ein Thema, ja.
Also eine weitere Frage, die mir häufig begegnet, ist die Frage nach den Fernwärmeübergabestationen. Es ist ja so, dass wir die Kompaktstation empfehlen. Du hast mir, als wir im letzten Jahr zusammen mal in einem Keller waren, so eine, ich nenne das jetzt mal so laienhaft, so eine selbst zusammengebaute Übergabestation gezeigt. Was ist da eigentlich der entscheidende Unterschied zwischen einer Kompaktstation, wie wir sie empfehlen, und so einer selbst zusammengeschraubten Übergabestation?
Also die Kompaktstation hat einen Vorteil, dass, wie der Name da schon sagt, das Ganze sehr kompakt gestaltet wird. Wenn man das handwerklich aufbaut, dann braucht man so ein bisschen mehr Distanz, weil zwischen jeder Komponente, die man da verbaut, muss man Verbindungsstücke, sprich Rohrleitungen und so weiter einsetzen. Das ist dann keine Industriefertigung, sondern handwerklich wird das hergestellt. Bei einer Industriefertigung, bei einer Kompaktstation sind das Formteile, die gegossen sind, auf den kleinsten Radius und Winkel reduziert, sodass man möglichst wenig Platz dafür benötigt. Und namhafte Hersteller dieser Kompaktstationen haben auch diese ganzen Komponenten dann dementsprechend mit Isoliermaterial versehen, also mit Isolierkapseln, sodass das alles dann gleich werkseitig dementsprechend gedämmt ist und dann auch nicht so große Abschallungsverluste hat wie so eine handwerklich hergestellte Station.
Bringt so eine Kompaktstation auch irgendwelche Komfortgewinne für den Nutzer?
Ja, zwei eigentlich fallen mir so spontan dazu ein. Das ist einmal der Platzbedarf, dass der auf das wirklich notwendige Minimum reduziert ist, und eben diese Isolierung. Und das sind so die klassischen Vorteile, genau.
Handwerklich gefertigte Übergabestationen in der Gegenwart, gibt es das eigentlich noch? Frag das jetzt erstmal fürs Lemgo-Netz.
Also es ist nicht untersagt. Wenn jemand sowas handwerklich bauen will, kann er das gerne tun. Es gibt so technische Anschlussbedingungen für unser Fernwärmenetz, und jeder, der sich da anschließt, der muss also dem gerecht werden, also was die technischen Anschlussbedingungen fordern. Insofern kann da jeder auch, wenn er das gerne möchte, das selber bauen.
Begegnen dir solche Übergabestationen heute noch, wenn du jetzt quasi in Betriebnahmen machst?
Nein, also ich höre immer von den Handwerkern, wir haben gar keine Zeit dafür. Also die nehmen jetzt bevorzugt Kompaktstationen. Sie brauchen sich dann natürlich auch nicht mit Ventilauslegung und Wärmetauscherauswahl auseinandersetzen. Die sprechen ihren Vorlieferanten dann an und sagen, ich brauche eine Station beispielsweise für 20 kW. Und dann sind werkseitig von dem Hersteller dieser Kompaktstationen die ganzen Komponenten so ausgewählt, dass es auch zu einer Anlage von 20 kW passt.
Kann ich eigentlich als Endnutzer so eine Übergabestation ähnlich einstellen, wie ich das von einer Gasbrennwerttherme zum Beispiel kenne?
Ja, es gibt da so in der Einstellung die Nutzerebene und dann die Fachmannebene, wie es bei jeder Heizungsanlage so der Fall ist. Und in der Nutzerebene kann ich meine Temperaturen anpassen und meine Zeiten, die ich da mal hinterlegt habe, verändern. Und gibt es noch so einen Betriebsartenwahlschalter, dass ich die Anlage zum Beispiel, wenn ich verreise, auf permanent Nachtabsenkung stellen kann, oder wenn jemand krank ist oder ich will feiern und dass ich 24 Stunden durchheizen kann. Diese Möglichkeiten hat der Nutzer.
Bei meiner Heizung ist das die Party-Einstellung, wenn ich die Nacht durchfeiern will. Ich habe sie schon länger nicht mehr benutzt. Das heißt also, ich kann eigentlich Heizkurven einstellen, oder ist das eigentlich schon die Fachmannebene?
Das ist eigentlich schon die Fachmannebene. Eine Heizungsanlage wird ja durch den Fachmann berechnet. Und danach wird eigentlich auch die Heizkurve eingestellt. Da gibt es dann eben die Möglichkeit, eine Parallelverschiebung dieser Heizkurve. Und das kann natürlich der Nutzer auch machen. Das heißt, diese ursprünglich gewählte Heizkurve von dem Fachmann kann man parallel verschieben, sodass man auch in der Übergangszeit, wenn es dann mal vielleicht nicht ausreichend warm werden sollte, weil die Heizkurve das so vorgibt, dann kann man diese Parallelverschiebung vornehmen. Und das erzielt dann, dass man zu etwas höheren Außentemperaturen doch noch eine adäquate Vorlauftemperatur erzielt, sodass man sein Gebäude dann auch dementsprechend warm bekommt.
In dem Fall, in dem so ein Haus, was an die Fernwärme angeschlossen ist, nicht so richtig warm wird und es irgendwie Probleme gibt, wirst du dann immer dahin gerufen, oder ist das eher der Installateur, der dich dann anruft und sagt, hör mal, jetzt komme ich auch nicht mehr weiter?
Also in erster Linie ist der Ansprechpartner der Installateur. weil wir haben also 2000 aktive Fernwärmeanlagen zurzeit in Lemgo und wir wollen da auch nicht dem Installateur ins Handwerk pfuschen. Also in erster Linie der Ansprechpartner ist der Installateur. Es kommt aber doch einige Male vor, dass man da kontaktiert wird, um Störungsursachen zu suchen.
Was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung sagen? Was sind da die häufigsten Störungen, die es zu beheben gilt, wenn das Haus nicht richtig warm wird?
Teilweise sind es defekte oder verstellte Regelungen. Stellantriebe, die Ventile fahren, die defekt sind oder falschrum angeschlossen worden sind, also dass sie anstatt auf zufahren und solche Geschichten. Umwälzpumpen, die defekt sind. Schmutzfänger auf der Sekundärseite, dieses System, also der Wärmetauscher, sollte geschützt werden durch einen Schmutzfänger. Das heißt, das Wasser, was aus den Rückläufen der Heizkörper zurückkommt, dass grober Schmutz nicht in den Wärmetauscher gelangt, weil der Wärmetauscher ganz dünne, feine Kanäle hat. Um da eine Verstopfung oder Ablagerung von diesem Schmutz zu unterbinden, gibt es diese Schmutzfänger und die können sich natürlich im Laufe der Jahre dann zusetzen. Und dann hat man eben auch das Problem, dass zu wenig Wasser im System fließt und dann muss man diese reinigen und säubern. Und das sind so viele Kriterien.
Klingt ein bisschen so, als ob du so eine innere Checkliste hast, wenn du in so ein Gebäude gehst und das so nacheinander guckst, ist es das, ist es das, ist es das? Ist das so?
Das kommt dann im Laufe der Jahre. Das habe ich früher im Handwerk auch schon so gehabt. Wenn da ein Kundendiensteinsatz dann auf einen zukam, dann lief schon mal so ein bisschen der Film im Vorfeld ab, wenn man zum Kunden fährt, was könnte das sein, dass man da nicht rumhüpft im Keller, sondern also mit Strategie die Störungsursache sucht, ja.
Das kenne ich ein bisschen. Ich bin ja gelernter Tischler. Wenn man ein Fenster oder eine Tür klemmt, da gab es immer so, na, gibt es immer so 4-5 Punkte, die ich abgegangen bin, in der Hoffnung, einen Treffer zu haben. Gibt es denn, wenn du vor Ort bist und mit dem Kunden im Kontakt bist, gibt es da so Fragen, die dir immer wieder begegnen und von denen du uns jetzt berichten könntest? Weil unsere Hoffnung ist ja, dass unsere Fernwärmekunden diesen Podcast auch irgendwann hören und vielleicht gibt es Fragen, die du jetzt schon beantworten kannst.
Um dieses System wirtschaftlich zu betreiben, schildere ich den Kunden, wie man dann da vorgehen könnte. Das ist so das Wesentliche.
Ja, magst du uns verraten, wie man da vorgehen könnte? Oder ist das eigentlich das, was wir jetzt schon besprochen haben?
Das ist eigentlich schon so ein bisschen das, was wir besprochen haben. Das heißt, wenn der Kunde das wünscht, Energie zu sparen, warne ich ihn vor, weil man erfährt nur, dass man spart, wenn man es über die Schmerzgrenze nach unten macht. Das heißt, man muss erstmal das Temperaturniveau drastisch senken und dann nach oben anpassen. Das heißt, wenn man mit der Einstellung, die man dann ausgewählt hat, drastisch nach unten, dann nicht zurechtkommt, dass man dann so langsam schrittweise das nach oben anpasst, bis man das gewünschte Niveau erreicht hat. Dann kommt natürlich oft das Fehlverhalten der Kunden dazu, dass die an ihrem Thermostatventil immer auf- und zudrehen. Das darf man natürlich, wenn man eine Anlage wirtschaftlich betreiben will, nicht machen. Das heißt, in dem Wohnzimmer, Bad und so weiter, was man beheizen möchte während der Heizperiode, sollte das Thermostatventil schon auf einer ausprobierten Stellung belassen werden. Und alles andere sollte man der witterungsgeführten Regelung überlassen, sprich das Zeitprogramm so abstimmen, dass es dann mindestens eine halbe Stunde oder bei einer Fußbodenheizung anderthalb Stunden, bevor ich dann ins Warme aufstehen möchte morgens, dass die Heizungsanlage dann auch aktiviert wird, also mit dem höheren Temperaturniveau. Das heißt, die geht ja nachts nicht ganz aus, sondern senkt nur ab. Und wenn diese Zeiten dann dementsprechend festgelegt sind und die Heizkurve, die Parallelverschiebung und die Pumpeneinstellung, das heißt, ich sehe oft, dass diese Umwälzpumpen höher als 4 Meter Förderhöhe und so weiter eingestellt sind, ist natürlich nicht unbedingt vonnöten. Das kostet mehr Strom, bringt wieder Geräusche und der Hersteller von Ventilen sagt, mehr als 2 Meter dürfen am Ventil nicht herrschen. Wenn ich die Heizungspumpe auf 4 Meter stelle, würde das bedeuten, dass die Rohrleitung bis zu meinem Heizkörper schon 2 Meter dynamischen Druck kaputt macht, um es mal so zu sagen. Und das ist eigentlich unrealistisch. Also das heißt, alles ein bisschen auf ein reduziertes Niveau bringen und dann versuchen, rantasten an den Wert, den man haben möchte, sprich 21 Grad im Raum.
Naja, also quasi ist es auch ein bisschen ausprobieren.
Ja, aber es gibt viele Sachen, abgesehen von der Armbanduhr, ne, da weiß man gleich, wie spät es ist, aber viele Sachen im Leben, da muss man so ein bisschen was ausprobieren. Also es ist aber nicht ein ständiges Ausprobieren, man muss sich rantasten und wenn man dann diesen Wert erzielt hat, dann hat das auch Bestand über längeren Zeitraum.
Kann man es auch irgendwie so laufen lassen.
Ja.
Es ist ja auch ein Komfortgewinn, wenn man weiß, jetzt ist es so eingestellt, wie ich es brauche. Gibt es eigentlich zu den Hausanschlüssen selber noch irgendetwas zu sagen? Also wenn ich in den Keller komme und mal so einen inaktiven Fernwärmehaus Hausanschluss mir angucke, dann sehe ich da zwei Rohre, die aus der Wand kommen und deutlich zwei Einhandhebel. Gibt es da irgendwelche Problematiken, die da auftreten können?
Nein, eigentlich nicht, weil das ist also dann, wie du es eben beschrieben hast, ein inaktiver Anschluss. Da sind unsere Hauptabsperrungen, das ist unsere Eigentumsgrenze und da sind noch Blindflansche auf diesen Hähnen, dass die nicht unsachgemäß geöffnet werden könnten da und Wasser austreten kann. Das ist so der klassische Zustand für einen inaktiven Hausanschluss.
Wie lange kann eigentlich so ein Hausanschluss inaktiv sein, dass man eigentlich jetzt noch ohne Probleme sagen kann, ja, ist alles möglich? Also es gibt ja so Zeiträume. Manchmal sehe ich inaktive Hausanschlüsse, die schon 5 Jahre im Haus sind. Können da irgendwelche Probleme auftreten?
Nein, also wir haben sogar inaktive Hausanschlüsse, die 20 Jahre und älter sind. Die Rohrleitung hat natürlich auch ihren Lebenszeitraum, sage ich mal sozusagen. Irgendwann muss das erneuert werden, aber nicht dadurch, dass der Anschluss inaktiv ist, sondern dass der Zeitpunkt erreicht ist, dass das Material ausgetauscht werden muss.
Also ob ich das jetzt nach einem Jahr anschließe oder nach 5 Jahren, ist für das Material selber erstmal unerheblich. Verstehe ich das richtig?
Das ist unerheblich, ja.
Außer, dass wir es natürlich nicht so gerne haben, dass inaktive Anschlüsse über Jahre oder gar Jahrzehnte irgendwie in den Häusern sind.
Ja, der Anschluss hat uns ja auch mal Geld gekostet und wir würden dann auch gerne über den Anschluss, den wir erstellt haben, auch Energie verkaufen.
Gibt es spontan noch irgendwie eine Frage von Kunden, die dir immer wieder gestellt werden, die dir jetzt noch einfällt?
Ja, spontan wäre eigentlich immer so die Frage, ist die Fernwärme günstiger als Gas oder genauso teuer wie Gas? Das sind so die spontanen Fragen.
Und sagst du dann was dazu oder verweist du dann eigentlich eher an deine Kollegen?
Ich verweise dann eigentlich eher an meine Kollegen, weil da gibt es ja unterschiedliche Tarifstrukturen und so weiter und das überlasse ich dann denjenigen, die da täglich mit umgehen.
Solche Fragen kommen ja häufiger bei mir an. Ich freue mich dann immer, dann kann man einmal über die Kostenstruktur reden. Es ist aber auch wieder so ein weites Thema wie das Einstellen von Ventilen, vermute ich. Die Fragen ändern sich ja auch immer wieder. Ja, ich danke dir sehr, dass du uns an deinem Alltag hast teilhaben lassen und vor allen Dingen auch an deiner Erfahrung, die du in den Berufsjahren gesammelt hast. Und zum Schluss möchte ich noch eine Rubrik mit dir spielen. Das sind nur 3 Entweder-Oder-Fragen. Die erste Frage, Elemente, das ist an den Handwerker in dir, Feuer oder Wasser?
Wasser.
Schwimmst du gerne?
Ja.
Das ist eine handwerkliche Tätigkeit, Schweißen oder Verpressen? Ich habe von verschiedenen Handwerkern gehört, dass es da jetzt so eine Kulturverschiebung gibt.
Ja, Kultur ist relativ. Also das Pressen vereinfacht vieles. Das Schweißen ist natürlich eine handwerkliche Arbeit im Gegensatz zum Verpressen. Das kann man so vom handwerklichen Aufwand nicht miteinander vergleichen.
Gibt es denn etwas, was du lieber machst oder gemacht hast? Ich weiß gar nicht, ob du heute noch schweißen musst.
Das muss ich gelegentlich auch noch, ja. Da muss man immer differenzieren, angenehm und anstrengend. Also das Schweißen ist schon eine Anstrengung und das Pressen ist schon vom Arbeitsaufwand doch deutlich angenehmer. Ne?
Und wenn du dich fortbewegst, lieber mit der Bahn oder mit dem Auto?
Lieber mit dem Auto, weil ich bislang immer darauf zurückgreifen konnte. Wenn ich mich weiter bewegen wollte, war das Auto da. Bei der Bahn ist das manchmal so ein Erlebnis.
Ja, wir leben gerade in so einer Zeit, wo man mitunter etwas an den Bahnsteigen herumstehen muss. Das stimmt. Ja, ich danke dir für deinen Besuch und für das interessante Gespräch. Für Fragen und Anmerkungen sind wir immer offen und zwar unter redaktion@stadtwerke-lemgo.de. Mein Name ist Tobias Schönhoff und auf Wiederhören.